Du glaubst, du sitzt hier. Und du glaubst, hier sind ein paar Menschen und ein paar zu Hause. Aber die Realität ist viel größer, als wir sehen. In dem Moment feiert der Himmel mit uns. In genau dem Moment stehen wir vor Gottes Thron. Und die Engel singen. Glücklich ist der, der glaubt. Glückselig ist der, der glaubt, auch wenn er nicht sieht, sagt Jesus. Es gibt Dinge, die kannst du nicht mit deinen Augen sehen. Die kannst du nur dann sehen, wenn der Heilige Geist sie dir offenbart. Wir stehen vor Gott in diesem Moment, vorm Thron, mit all den Heiligen, die uns vorangegangen sind, mit all den Engeln, die im Himmel sind. Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für deine Gegenwart. Und ich bitte dich, dass du redest. Dass du das redest, was wir hören müssen. In Jesu Namen. Amen. Ein Wunder, 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 wunderschön. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Auch schön, dass ihr zu Hause wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid oder das irgendwann später im Laufe des Tages noch tun werdet. Wir hatten in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit dem Stream. Es tut uns sehr leid. Wir geben uns Mühe, wir sind dran. Was ist wie so oft mit der Technik? Wir verstehen gerade selber erst, woran das liegt. So lange, bis das behoben ist, laden wir die Gottesdienste aber komplett hoch und ihr könnt sie im Nachhinein dann einfach nochmal anschauen. Und falls das nicht klappt, tut mir sehr, sehr leid. Geht's euch gut? Ja? Klingt nicht so. Geht's euch gut? Seid ihr da? Ist schön. Also, schönen guten Morgen. Worüber haben wir letzte Woche gesprochen? Wir haben über Josua gesprochen und es ging darum, dass wir in Kämpfen nicht nur bestehen sollen oder wie wir in Kämpfen nicht nur bestehen, sondern siegreich hervorgehen können. Und falls du die Message noch nicht gehört hast, auch zu Hause, dann lege ich dir dringend ans Herz, dass du das auf unserem YouTube-Kanal oder im Podcast nachholst. Ich habe unter anderem die Frage in den Raum gestellt, warum das Volk Israel eigentlich 7 Tage lang um die Mauern von Jericho laufen muss, bis sie einstürzen. Hätte Gott nicht sagen können, Josua, weißt du, lauft einmal drum, Krach, fertig, Feierabend, alles gut, dann war da auch irgendwie dabei. Eine Erklärung, die ich euch angeboten habe, für dieses 7 Tage, jeden Tag einmal, am 7. Tag 7 Mal drum rumlaufen, ist die der Standhaftigkeit. Ich habe gesagt, um in den Verheißungen Gottes gehen zu können, brauche ich Beharrlichkeit und Kontinuität. Eine gewisse Disziplin, wenn du so möchtest. Das ist so, ist ein Unwort heute, gell? Disziplin. Aber es braucht so ein bisschen. Und ich habe diese 7 Tage auch mit dem Thema Gebet in Verbindung gebracht und ich habe euch gesagt, dass es auch im Gebet Durchhaltevermögen braucht. Und lass uns heute nochmal über Gebet sprechen, habe ich mir gedacht. Lass uns ein bisschen genauer anschauen, was Jesus lehrt. Wenn du mitschreibst, der Titel der heutigen Predigt lautet, wie geht beten? Wie geht beten? Und mir ist natürlich total klar, dass du dafür, da kannst du unendlich viel sagen, aber ich möchte mich heute auf einen Abschnitt konzentrieren aus Lukas 11. Und ich bin ziemlich sicher, dass er uns herausfordert. Falls du gar nicht weißt, wie du beten kannst, bist du in bester Gesellschaft. Die Jünger wussten es nämlich auch nicht. Die Jünger fragen in Lukas 11,1, darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes, der Täufer, hat seine Jünger beten gelehrt. Also wenn du sagst, hey, beten, ich weiß gar nicht wie oder ich weiß ganz oft nicht wie, ist kein Problem. Ist gar kein Problem. Den Jüngern ging es genauso, den Aposteln ging es genauso. Was Jesus in den folgenden Versen lehrt, ist was? Das Vaterunser. Das kennen wir alle. Das ist das Nächste, was er sagt. Lehr uns beten. Und dann lehrt er sie das Vaterunser. Und obwohl das auch mega, mega spannend ist, heben wir uns das für ein andermal auf. Okay? Weil in den Versen direkt danach sagt Jesus noch einiges mehr zum Thema Beten. Lukas 11, 5 bis 8. Lest mit mir. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund? Und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm was gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens willen aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und direkt danach sagt Jesus dann Folgendes: Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer der bittet, der empfängt, wer der sucht, der findet und wer der anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er mal ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also was geht's hier? Jemand bekommt unerwartet Besuch von einem Freund. Er ist auf Reisen, kommt vorbei. Aber der eine Freund, der diesen Reisenden empfängt, der hat nichts zu essen im Haus. Also geht er zu einem anderen Freund und bittet ihn um 3 Brote. Das ist ziemlich genau das, was du damals für eine Mahlzeit für eine Person gebraucht hast. Das sind nicht so große Brote gewesen, so kleine Fladen. 3 Brote. Es gibt nur ein kleines Problem. Es ist Mitternacht und sein Freund und die Kinder und die Frau, alle schlafen sie schon. Und als er hilfesuchend an die Tür seines Freundes klopft, sagt er nur: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder, ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen, dir was geben. Ihr müsst verstehen, zur Zeit Jesu hatten die meisten Leute so ein einfaches Haus. Es war meistens ein Zimmer und es war nicht besonders groß. Und in diesem Zimmer haben alle geschlafen. Mama, Papa, die Kinder, die Babys, die Haustiere ein bisschen in der anderen Ecke. Aber alle haben da drin geschlafen, ganz oft unter einer großen Decke. Also wenn er jetzt aufsteht und seinem Freund die Brote bringt, dann ist die Hütte wach. Ich weiß nicht, ob er Babys hatte oder ob er ein Baby hatte, aber wenn du schon mal 1-2 Stunden damit zugebracht hast, ein Baby zum Schlafen zu bringen, weil es gerade einen schlechten Abend hat, dann weißt du, was für eine Hürde das sein kann, zu sagen: Oh, ich weck alle. Also dann bist du wieder 2 Stunden wach. Ich kann ein bisschen verstehen, warum er so reagiert. Aber jetzt steht unser Freund, der den Reisenden aufnimmt, vor einem Problem. Also vor einem ernsten Problem. Er hat nichts, was er anbieten kann. Und jetzt würden wir heute vielleicht sagen: Ja komm, okay, also wenn bei mir jemand unangemeldet nachts um 12 reinschneit, dann finde ich das erstmal schon mal dreist, ja. Ding, dong, klopf, klopf. Sag: Ja okay, bis mein Freund kommt rein, da ist ein Wasser, ist die Couch, leg dich hin, geh pennen bis morgen, es gibt Frühstück, ja. Aber das kannst du im Orient nicht bringen. Das, also im Nahen Osten ist es unvorstellbar. Es ist auch heute noch unvorstellbar vielerorts dort. Das geht nicht. Wenn ein Gast kommt, dann geht dieser Gast vor allem anderen. Du musst diesen Gast bewirten, der muss was zu essen kriegen, was Rätes, was Vernünftiges, er hat bestimmt Hunger von der Reise. Du musst ihm was zu trinken anbieten. Du musst dir Zeit nehmen für ihn. Du kannst nicht einfach sagen: Da ist ein Wasser, hau dich hin. Und das ist die Situation, in der dieser Freund ist. Deswegen klopft er auch. Jetzt braucht er die 3 Brote, ne? Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zu. Meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen, dir was geben. No way, geht nicht. Und jetzt kommt aber die Wendung. Wann immer Jesus in der Bibel, in Evangelien sagt: Ich sage euch oder ich aber sage euch, dann weißt du, jetzt kommt die Pointe, jetzt kommt was Wichtiges. Und er sagt: Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Also wenn der Freund ihm schon nichts gibt, weil er sein Freund ist, dann wird es spätestens dann tun, wenn er mit dem unverschämten Drängen nicht aufhört. Und er wird es deswegen tun. Er tut es nicht, weil sein Freund Hilfe braucht, ne? Er tut es, weil er Angst hat, dass die Kinder aufwachen. Er tut es, weil er Angst hat, dass er Ärger mit seiner Frau kriegt. Er tut es, weil er denkt, oh nee, jetzt habe ich wieder eine halbe schlaflose Nacht vor mir. Also was ist die Message, die Jesus uns hier beibringt? Naja, sag ich simpel. Wenn du den Leuten lang genug auf die Nerven gehst, oder? Und mit deinen Bitten die Kosten für sie in die Höhe treibst, dann werden die dir irgendwann geben, was du brauchst. Das ist krass, oder? Ganz schön dreist. Aber das sagt Jesus über das Gebet in Vers 9. Da sagt er dann noch, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wusstet ihr, dass das ein Muster ist, dem viele Bettler zur Zeit von Jesus gefolgt sind? Ist das gewusst? Es sind krasse Sätze, ganz klar, und die haben eine unglaublich tiefe Bedeutung. Aber hast du gewusst, dass Bettler ähnlich agiert haben? Die haben zuerst um eine Spende gebeten, und wenn sie die nicht bekommen haben, das kennen wir, hey, hast du mal eine Mark, hast du mal einen Euro, so, weißt du? Ja, sorry, ich hab kein Geld dabei. Ja, hier bist du vielleicht fein raus, da nicht. Die wären dir dann nachgeschlichen, hätten geguckt, wo du wohnst. Und wenn du reingegangen wärst, hätten sie an deine Tür geklopft. Du hättest aufgemacht, hättest gesagt, ja, jetzt bist du ja zu Hause, hast du bestimmt was da, ne? Also, ist bestimmt Geld da jetzt, ne? Ich war zu lang hier. Ist dreist, ne? Ist ganz schön dreist. Und ist auch ganz schön revolutionär, was Jesus hier eigentlich übers Gebet predigt. Er sagt das übers Gebet. All das sagt er übers Gebet. Er schließt dann mit einem Vergleich. Verse 11 bis 13, da sagt er, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und er gibt ihm statt einem Fisch eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also sehr klar, also welcher halbwegs normale bei Trost Mensch würde seinem Kind eine Schlange hinreichen und sagt, ich habe Hunger. Wer würde einen Skorpion hinreichen, wenn das Kind sagt, ich habe Hunger? Und die Schlange ist echt ein krasses Bild da, weil die steht ja biblisch für Satan. Der Skorpion, es steht für das Böse. Und du musst verstehen, in Israel sind fast alle Schlangen und Skorpione giftig. Tödlich giftig. Also, das ist, wer würde das machen? Niemand würde das machen. Niemand, der irgendwie ein bisschen bei Sinnen ist. So einfach nicht. Und dann sagt er das, aber wenn selbst ihr, die ihr böse seid, wie böse? Aus Gottes Sicht ja. Du kannst als Mensch noch so gut sein. Da ist eine Finsternis. Aber Gott ist Licht. Gemessen an anderen Menschen wirst du vielleicht richtig toll. So, super Kerl, super Mädel. Gemessen an Gott. Finsternis. Jeder von uns. Aber wenn selbst wir, die wir unser Herz nicht im Griff haben, unsere Leidenschaften manchmal nicht im Griff haben, unsere Sünden nicht im Griff haben, unseren Schnabel nicht im Griff haben, wenn selbst wir und die unermesslich Grausames in dieser Welt anrichten, nicht du, die Menschheit als Ganzes, wenn selbst wir wissen, dass man einem Kind Gutes gibt und wenn wir verstehen, wie man einem Kind Gutes gibt, unserem Kind, wie viel mehr, glaubt ihr, wird Gott Gutes geben, denen, die ihn bitten, der gut ist, der Licht ist, nur Licht. Das ist der Punkt, den er hier macht. Die Botschaft ist folgende. Wenn dir schon Menschen was geben, nur damit du ihnen nicht auf die Nerven gehst, wenn Menschen, die im Herzen böse sind, ihren Kindern Gutes geben, was glaubst du, wie viel mehr Gott dir Gutes gibt? Wie viel mehr Gott dir das geben wird, was du brauchst, wenn du ihn bittest? Aber das Gleichnis lehrt noch was. Bete mutig. Bete mutig. Lieg Gott in den Ohren, egal wann. Mutig, egal wie viel Umstände es macht. Für Gott ist nichts zu groß. Bet mutig, lieg ihm in den Ohren und bete beständig. Hör nicht auf zu klopfen. Klopf so lange an die Tür, bis er antwortet. Klopf so lange an die Tür, bis sie aufgeht. Hör nicht auf, bis du das hast, was du brauchst. Hör nicht auf, bis du das hast, was du brauchst. Wie oft hören wir auf? Wie oft hören wir auf? Wenn wir um Jericho gelaufen wären, wie oft? Wären wir überhaupt losgelaufen? Einmal, zweimal, dreimal. Wann hätten wir aufgegeben? Fünfmal? Siebenmal? Am letzten Tag nur fünfmal statt siebenmal? Wann? Hör nicht auf, bis du hast, was du brauchst. Wie unerhört, hm? Aber ich sage, was du brauchst. Ich sage nicht, was du gerne hättest. Der Freund in dem Beispiel, der braucht etwas von dem anderen Freund, um in Segen sein zu können. Der fragt nach drei Broten, einer Portion, nichts für sich, alles für diesen Freund. Der fragt danach, wie kann ich ein Segen sein? Der bittet nicht nur aus Egoismus, er will ein guter Gastgeber sein, Leute. Er bittet das, was er braucht, nicht das, was er nicht braucht. Und es ist klar, wenn wir klopfen und Gott aufmacht, dann entscheidet er, was die Antwort ist, nicht wir. Ich kenne so vier Antworten von Gott auf Gebet. Ja, nein, später, anders. Ja, nein, später, anders. Beispiel. Mein Kleiner flitzt ja hier schon die ganze Zeit rum. Der ist heute ziemlich aktiv. Ich weiß gar nicht, haben wir dem heute Morgen schon Haribo gefüttert oder so? Mike hat ihn, okay, ist gut. Genau. Würde ich ihm alles geben, worum er bittet? Ich meine, er ist drei. Aber würde ich ihm alles geben, worum er bittet, dann hätte ich bald so ein kleines chipsfressendes Monster zu Hause, das permanent Fernsehen guckt, ständig müde ist, weil es nie ins Bett will und irgendwann total unbeliebt ist, weil es ständig und überall bei jedem die Grenzen testet. Würde er alles bekommen, was er will, wäre das schlecht für ihn. Würden wir alles bekommen, was wir wollen, dann wäre das schlecht für uns. Aber trotzdem mutig beten. Trotzdem nerven, trotzdem klopfen, trotzdem nicht aufhören, bis ich habe, was ich brauche. Nicht, was ich will, was ich brauche. Das kriege ich dann schon mit. Wir sollten vor allen Dingen mutig und beständig um den Heiligen Geist beten. Das ist das, was hier versprochen ist. In der Parallelstelle sind es die guten Gaben und alle guten Dinge, die Gott gibt. Aber in der Stelle ist es der Heilige Geist. Also es ist beides. Es ist das Gute, das Gott gibt, generell im Leben, und es ist der Heilige Geist selbst. Ohne den Heiligen Geist kann Kirche nicht das sein, was sie sein soll. Das Licht der Welt. Kirche ist unfähig, tappt im Dunkeln, ist orientierungslos und hat keine Kraft ohne den Heiligen Geist. Amen. Das ist gar nichts. Im Christenleben, im einzelnen Christenleben, du schaffst keine 3 Meter ohne den Heiligen Geist. Keine Chance. Der Heilige Geist setzt uns zum Licht der Welt. Der Heilige Geist befähigt uns als Licht der Welt, befähigt uns, ein Segen zu sein, füllt uns die Hände, wenn wir beten, damit wir geben können, wo wir nichts haben. Wir gehen jetzt auf Karfreitag zu. Und erinnern wir uns daran, dass Jesus am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben hat. Dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Dass er das Gericht erduldet, das wir Menschen verdient hätten. Und dass wir im Tausch seine Gerechtigkeit bekommen. Wir erinnern uns daran, dass, wie Johannes sagt, Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die ihr Vertrauen in ihn setzen, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Schaut, unser Vater im Himmel ist mehr als gut. Und er hat immer die Ewigkeit im Blick. Jesus betet mal und sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, sind, wo auch ich bin. Ich will, dass sie in Ewigkeit bei mir sind. Ich will, dass keiner verloren geht. Ich will, dass sie ihren Platz da haben, wo sie hingehören, an meiner Seite. Und er betet auch und sagt, ich aber habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dass bei all dem Bösen, all den Anfechtungen in dieser Welt unser Glaube nicht aufhört, unser Vertrauen zu Gott nicht erstickt wird. Bei all dem Leid, all den Schwierigkeiten, all den Herausforderungen. Und dann hat er auch gebetet, sondern dass wir uns bekehren. Und wenn wir gestärkt sind, wenn wir glauben können, hingehen und unsere Brüder und Schwestern im Glauben ermutigen und stärken. Ich würde euch gerne noch ein Gebet von Jesus zeigen. Es steht auch in Lukas 22, 39 bis 46. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf entfernt, kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen? Sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus betet es im Garten Gethsemane und es ist kurz vor seiner Verhaftung und Kreuzigung. Er hat Angst. Er hat Angst vor dem, was kommen wird. Die Schläge, die Geißelungen, der Foltertod am Kreuz und die Tatsache, dass er bald für die Sünden der Menschen aller Zeiten bezahlen muss. Und er weiß, dass er das nur mit seinem Blut, er weiß, dass er uns nur mit der Macht seines Blutes vom Bösen freikaufen kann. Wenn er das Gericht für unsere Sünden auf sich nimmt. Nur so sind wir wieder frei. So sind wir frei, zu Gott zu kommen. Nur so kann die Beziehung zu Gott und unter den Menschen wiederhergestellt werden. Er weiß, wir brauchen den Heiligen Geist. Ihr braucht den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist in deinem Leben. Aber der Heilige Geist kommt nicht in ein Gefäß, das unrein ist. Wir müssen abgewaschen werden. Das Heilige wohnt nicht beim Unheiligen. Wir müssen geheiligt werden. Abgewaschen. Mit neuem Leben versehen. Er fordert die Jünger auf zu beten, dass sie nicht in Versuchung geraten. Doch als er wiederkommt, schlafen sie. Sie sind traurig. Sie sind erschöpft. Sie erahnen, was passiert. Sie sind mürbe. Sie sind müde. Sie schlafen ein. Manchmal sind auch wir müde. Mürbe. Von den Anfechtungen, vom Bösen. Von dem, was wir nicht können und doch wollen. Wir schlafen ein. Steht auf und betet. Damit ihr nicht in Versuchung geratet. Oh ja, er geht sie an, weil er sie liebt. Weil er weiß, was sonst mit ihnen passiert. Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf, betet. Damit ihr nicht in Versuchung geratet. Er meinte nicht, bete mal kurz und dann ist gut. Er selber hat gekämpft in diesem Gebet. Er hat gesagt, geht auf die Knie, betet. Bleibt im Gebet. Seid beständig im Gebet. Bis ihr das habt, was ihr braucht. Er war so angespannt, dass ihm der Schweiß wie Blutstropfen von der Stirn tropft. So hat er gekämpft in diesem Gebet. Ein Engel kommt und stärkt ihn, damit er genug Kraft hat, dieses Gebet, diesen Kampf zu Ende zu bringen. In dem Moment erhebt sich die gesamte geistliche Welt, das Böse gegen ihn. Satan höchstpersönlich. Und er kniet. Hinter ihm eine Menschheit, die auf Erlösung wartet. Du. Nein. Sei Nein zum Bösen. Vater, nicht was ich will. Und ich verstehe, dass er in der Situation, wenn es einen anderen Weg gibt, was du willst. Er bekommt übernatürliche Kraft, damit er durchstehen kann, was er durchstehen muss. Denn es ist kein anderer Name genannt, unter dem wir erlöst werden sollen, als Jesus Christus, unser Herr. Er hat Angst vor den Qualen. begibt sich ganz hin. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und was hat er zum Vater unser gesagt? In Matthäus lehrt er sie auch das Vater unser, genau wie in Lukas. Und er sagt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Er betet es nicht nur. Er lebt es durch und durch, auch dann, wenn es Leiden bedeutet. Manchmal müssen wir eine kurze Zeit im Schmerz gehen, damit die Ewigkeit in uns Raum finden kann. Manchmal müssen wir eine kurze Zeit im Schmerz gehen, damit die Ewigkeit Raum im Herzen der anderen finden kann. Gebet verändert also nicht nur Umstände, sondern auch meinen Willen, mein Herz. Die Beziehung zu meiner Mutter war früher nicht einfach. Wir hatten oft Probleme. Ich bin sehr früh ausgezogen, mit 15 von zu Hause. War sehr schwierig. Und es gab ein paar Jahre, in denen haben wir überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen. Und da bin ich Christ geworden und hatte immer noch eine Wut im Bauch. Und war immer noch wenig dankbar für all das Gute, das sie in meinem Leben gemacht hat. Aber das konnte ich zu der Zeit nicht sehen, das habe ich erst später gesehen. Also bin ich Christ geworden und Gott hat mir im Gebet aufs Herz gelegt, dass ich ihr vergeben soll. Also habe ich das gemacht. Und ich habe mir ein Zeichen erbeten von ihm. Ich habe gern Blumen zu Hause. Also habe ich mir Rosen gekauft. Dann habe ich diese Rosen in Vasen getan und habe sie dahingestellt. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn du möchtest, dass es mit meiner Mutter wieder wird, dass das wieder, wenn du das segnest, dieses Vergeben, wenn das richtig ist und das gut ist, dann sollen sie blühen. Und das taten sie. Und das taten sie weiter. Und weiter. Und weiter. Ich habe meine Mutter dann eingeladen. Und habe mit ihr gesprochen. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie lieb habe und dass ich ihr vergebe. Und dass ich dankbar bin für so manches. Und während ich das tat, habe ich auf die Rosen geschaut, die immer noch blühen. Oder immer noch blühen. Gebet verändert unser Herz und die Umstände. Ich denke an Dinge, wo ich loslassen konnte. Wir hatten mal eine Spaltung in der Gemeinde, das war ganz schwierig. Und ich war so sauer. Innerlich. Ich war so sauer, weil ich gedacht habe, Mann, diese ganzen jungen Christen, jetzt kommt dieser Mist. Bewahr sie, Herr. Aber ich habe gebetet und ich habe auch für die Menschen gebetet, die Troublemaker waren. Und ich habe eine Liebe für sie entwickelt. Wirklich eine Riesenliebe. Wir haben mit allen guten Kontakt heute. Alle haben sich entschuldigt. Alle gehen einen anderen Weg heute mit Gott. Und auch wir haben uns entschuldigt. Als mein Dienst in der Landeskirche zu Ende war, ich habe 5 Jahre die junge Erwachsenenarbeit geleitet, da war ich total traurig. Hey, du gewinnst die Menschen so lieb. Da sind 30, 40 Leute und du hast sie total lieb. Und du weißt, die Verträge laufen aus, die Zeit ist um, du musst gehen. Und ich war so traurig. Ich musste kurz rausgehen. Ganz melancholisch. Ich gesagt, Gott. Und dann sagt er zu mir, heute beginnt deine Berufung erst richtig. Und ich war so getröstet, dass ich anders zurück konnte. Nicht mit so einem traurigen Gesicht, sondern einfach mit einer dankbareren. Das verändert uns. Jesus ruft uns dazu auf, um den Heiligen Geist zu beten. Mutig zu beten. Beständig zu beten. Und im Gebet zu kämpfen, wenn es nötig wird. Bis du darum beten musst, dass du neue Kraft brauchst, weil du diesen Kampf vielleicht nicht alleine durchfechten kannst. Und er fordert uns auf, dass wir uns dem Willen Gottes hingeben. Und dazu möchte ich dich auffordern und einladen. Für dein persönliches Gebetsleben, wenn du heute von hier gehst, dass du mutig betest. Dass du beständig betest. Dass du kämpfst, wenn nötig. Und dass du dich dem Willen Gottes hingibst. Und du darfst auch rumheulen. Wenn du nicht kriegst, was du willst. Aber sei dir sicher, dass dein Vater dich über alles liebt und dass du immer bekommst, was du brauchst. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ihr sitzt am Tisch. Ich möchte, dass wir beten. Dass du betest, da wo du jetzt bist, am Tisch. Mit den Menschen, mit denen du zusammensitzt. Jeder von euch hat Anfechtungen. Jeder von euch hat Kämpfe. Betet füreinander. Und ich würde euch bitten, dass ihr es so tut. Hey, vielleicht ist jemand dabei, der nicht weiß, wie er beten soll. Der Jesus vielleicht noch nicht kennt. I don't know. Aber der spürt, dass Gott ihn ruft. Dann helft ihm. Dann helft ihr, die ihr wisst, wie man betet, helft der Person im Gebet, dass sie vor Jesus kommt. Ich gebe euch jetzt einfach mal 10 Minuten Zeit. Tauscht euch aus, hört kurz voneinander und dann betet mutig. Klopft. Die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Und das sehe ich hier. Ich sehe neue Kraft. Und das ist schön. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, dass du jeden siehst, dass du jeden unendlich liebst. Und ich danke dir, dass du in unserem Lobpreis und in unserem Gebet wohnst. Ich danke dir, dass du gekommen bist zu antworten. Und ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass du spürbar wirst. Ich danke dir für das, was unter uns passiert, wie du uns zu einer Einheit machst, zu einer Einheit baust. Uns einfach einfügst in diesen großen Bau, deinen Tempel. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich danke dir für dein Wirken. Jesus, ich bitte dich, dass du jedes einzelne Gebetsanliegen, jeden Kampf, jede Anfechtung, jede Herausforderung, über die gesprochen worden ist, dass du das nimmst und dass du das in uns überwindest, mit uns überwindest. Ich bitte dich, dass wir als Sieger hervorgehen und dass wir stärker sind als am Anfang. Ich danke dir, dass du es gut machst und ich danke dir, dass die Mauern fallen werden, die uns davon abhalten, das gelobte Land einzunehmen. Ich bitte dich jetzt noch, für all diejenigen, die dich nicht kennen oder vielleicht einen Neuanfang machen wollen, wenn du möchtest, bete es in deinem Herzen nach und mach deinen Anfang mit Jesus. No pressure, weil du musst es fühlen und wollen. Und alle anderen beten mit. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz unsere Schuld auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du diesen Weg zu Ende gegangen bist, damit ich Vergebung erhalten kann. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden, Herr. Und ich bitte dich, bekleid mich mit deiner Gerechtigkeit. Wasch mich rein und mach mich neu. Herr, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist. Bitte erfüll mich. Lehr mich, was es heißt, mit dir zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass ihr euch eingelassen habt. Das ist Church. Das ist Kirche. Nicht ich hier, wir alle hier. Und alle, die vor uns waren, alle, die nach uns kommen und alle, die im Himmel mit uns feiern. Amen. Eine letzte kleine Hausaufgabe. Hausaufgabe klingt blöd, ist negativ, macht man nicht gerne. Aber es ist eine schöne. Ihr habt gemerkt, wie schön es jetzt ist. Ich bitte euch um eine Sache. Jesus hat gesagt, wir sollen mutig beten und beständig. Ihr habt jetzt über Sachen gesprochen. Tut mir einen Gefallen. Nehmt sie mit nach Hause und betet eine Woche lang. Jeden Tag eine Minute für diese Sache und am letzten 7, okay? Und wenn ihr damit fertig seid, dankt ihr Gott, dass er es gehört hat. Ist das gut? Das ist nicht viel, das ist eine Minute. Eine Minute für die Sachen, die ihr heute gehört habt. Für die Menschen, die ihr lieb gewonnen habt jetzt. Nur eine Minute. Und am letzten Tag nehmt euch ein bisschen mehr Zeit. Und wenn ihr dann Amen sagt, dann preist den Herrn. Macht euch ein Lobpreislied rein. Sag einfach Danke, dass du uns hörst. Und ich bin total gespannt auf eure Geschichten. Kein Muss, aber wenn jemand eine hat, ich höre sie gern. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht hin in seinem Frieden und der Erkenntnis des Heiligen Geistes und in seiner Kraft. In Jesu Namen, Amen.